Und da sind wir wieder bei Links, Rechts, Mitte, dem Duell der Meinungsmacher. Schönen guten Abend. 24 Buchstaben hat das griechische Alphabet. Na, da haben wir noch jede Menge in Reserve. Nach der Alpha-Beta-Gamma-Variante sind wir jetzt bei der Delta-Variante des Coronavirus angelangt. Das ist die aus Indien. Gibt es denn keinen Ausweg aus diesem Corona-Albtraum? Oder will uns die Regierung nur Angst machen, sodass wir uns alle brav impfen lassen? Und die Fußball-EM als politische Bühne. Es geht um ein Stadion, die Allianz Arena. Sie sollte in Regenbogenfarben leuchten als Zeichen des Protests gegen die Politik von Viktor Orban. Der UEFA wurde das zu bunt. Sie hat es verboten. Die Empörung war riesig. Darf man Fußball so instrumentalisieren? Darüber müssen wir reden. Heute bei mir zu Gast der deutsche Arzt und Medizinjournalist Christoph Specht. Er fürchtet sich nicht vor der Delta-Variante und sagt, weg mit der Maßnahmenpolitik nach Inzidenzen. Ich begrüße Hans Mahr, Medienurgestein und langjähriger RTL-Chefredakteur. Ohne Impfung sieht er kein Licht am Ende des Tunnels, also her mit der Impfpflicht. Ich freue mich auf den Strategieberater, Publizisten und FPÖ-Kenner Heimo Leposchitz. Er sagt, die Regierung Kurz hat keinen Plan. Wo bleibt der versprochene Gamechanger? Und mit uns am Tisch der Journalist Christoph Schwenicke aus Deutschland. Er war bei der Süddeutschen und später dann Chefredakteur des Cicero. Er sagt, ja, der Sport soll ruhig politisch sein. Das schafft Aufmerksamkeit. Schönen guten Abend. Herr Specht, egal ob wir Sie jetzt Alpha, Beta, Gamma oder Epsilon-Variante nennen, müssen wir uns darauf einstellen, dass diese Corona-Varianten jetzt ständig neu auftauchen?
Ja. Das passiert so, das war auch vorher schon klar, im letzten Jahr schon klar. Wie man sie da nennt, ist eine andere Frage, aber das wird nicht die letzte Variante bleiben. Das machen Viren nun mal so, dass sie sich verändern können. Das ist Evolution. Und wenn dann Delta irgendwann mal abgelöst wird, dann gibt es eben wieder, es gibt schon längst Lambda und andere, die jetzt wahrscheinlich nicht so dramatisch sind, aber dann gibt es eben neue. Wir haben das bei Alpha auch gesehen. Alpha, das war die britische Variante. Da hatten wir genau das gleiche Bild, wie wir es jetzt auch sehen und hören. Nur jetzt heißt es halt Delta. Das ist ganz normal.
Jetzt hören wir, Sydney wird abgeriegelt. Letzte Woche wurde Lissabon abgeriegelt. In Israel wurde jetzt die Maskenpflicht wieder für Innenräume eingeführt. Wie gefährlich ist Delta?
Es gibt keine belastbaren Hinweise dafür, dass Delta wirklich gefährlicher im Sinne von todbringender, krankmachender ist als die andere Variante Alpha, hauptsächlich über die wir ja bisher immer geredet haben. Sie scheint infektiöser zu sein. Alpha war ja auch schon infektiöser, also die britische im Vergleich zu der Urvariante. Ist ja auch logisch, sonst würde Delta jetzt nicht so auf dem Vormarsch sein. Etwas, was sich besser verbreitet, hat eben evolutionär einen Vorteil. Und das macht jetzt eben Delta, das heißt aber nicht, dass sie gefährlicher ist. Man kann es so sagen, Delta ist kein neues Virus, sondern das Coronavirus ist da, es bleibt da und aktuell hat es sich das Mäntelchen von Delta.
Also Sie fürchten sich nicht vor Delta?
Nein, weil es ist, also wenn ich sage, ich fürchte mich nicht, heißt das nicht, komm, wir können alles sein lassen, Masken runter, impfen brauchen wir auch nicht, das sage ich überhaupt nicht. Aber ich sage, Corona ist da, Corona wird bleiben. Wir können damit leben. Im Laufe der Zeit, vor allen Dingen durch die Impfung, kriegen wir das hin, damit gut zu leben. Da müssen wir hinkommen. Wir sollten aber nicht vergessen, dass erst 10% der Weltbevölkerung überhaupt die Chance hatte, geimpft zu werden.
Wir haben in Österreich aktuell 350 Delta-Fälle. Und unser Bundeskanzler Sebastian Kurz war diese Woche bei Ihrem Top-Virologen in Deutschland, in Berlin, bei Christian Drosten. Und nach diesem Treffen hat er etwas ganz Bemerkenswertes gesagt.
Ich habe das Gefühl, dass im Moment zu viel Panik verbreitet wird ohne Grund. Die Delta-Variante ist dargestellt worden als etwas, was dazu führen würde, dass jetzt das Drama von vorne losgeht. Die Wahrheit ist, jeder, der geimpft ist, ist auch gegen die Delta-Variante geimpft.
Also das klingt doch ganz entspannt, Herr Leposchitz, oder? Aber wir merken schon, aus dem ehemaligen Panikkanzler wurde der große Beschwichtiger. Was ist da passiert?
Ich glaube, weil es ihn politisch nützt. Und natürlich, Sebastian Kurz hat ja eine Evolution der Meinungen, die wahrscheinlich etwas sogar das Virus schlägt. Ne? Wenn man sich erinnern kann, letztes Jahr, am Beispiel der Maskenpflicht, letztes Jahr, März, Masken braucht kein Mensch, sind völlig nutzlos. Danach, wir werden alle sterben ohne Mund-Nasen-Schutz. Danach, wir werden alle sterben mit Mund-Nasen-Schutz. Wir brauchen FFP2-Masken. Jetzt, wir brauchen keine FFP2-Masken mehr, obwohl das viel ansteckendere Virus kommt, die Delta-Variante. Es reicht jetzt ein Mund-Nasen-Schutz und dann, wir lassen es einfach. Also ich sage einmal, die Evolution des Sebastian Kurz ist wie ein Politvirus mittlerweile. Und man muss aufhören mit dieser Panikmache. Der Herr Doktor hat das richtig formuliert. Corona ist da, Corona wird bleiben. Wir sind ja bei den Varianten, jetzt haben wir Delta, jetzt macht man schon Delta Plus. Ne? Was kommt dann? Delta Super Plus, Delta Super Super Plus.
Epsilon.
In allen Varianten, sondern wir müssen mit diesem Virus leben. Wir dürfen keine Panikmache mehr machen. Wenn ich höre, dass schon überlegt wird, im Herbst einen vierten Lockdown zu machen, dieses Virus wird bleiben. Wir können keine Dauer-Lockdowns mehr.
Wer überlegt einen vierten Lockdown? Wo hören
Sie das?
In der
österreichischen Bundesregierung wird ja schon ein vierter Lockdown nicht mehr ausgeschlossen im Herbst. Und die Berater, die Virologen schließen das nicht mehr aus. Also es wird ja hier schon vorgebaut. Und irgendwann muss Schluss sein. Wir müssen mit dem leben. Das heißt nicht, dass man nicht vorsichtig sein soll. Aber wir müssen damit leben. Wir werden alle irgendwann einmal sterben. Aber vielleicht sollte man uns bis dahin leben lassen.
Mhm. Herr Mahr, Ihre spontane Reaktion jetzt auf die Aussage von Kanzler Kurz war, hilft ihm halt in den Umfragen. Also Sie machen es an den politischen Umfragewerten fest, seinen Kurswechsel hin zur Beschwichtigung?
Ja, selbstverständlich. Also Kurz ist also perfekt darin, die Volksmeinung aufzugreifen und darin zu baden, nicht? Und jetzt ist es gerade, Gott sei Dank, es ist Sommer, wir können wieder normal leben. Und gerade in dem Tief, in dem sich die türkise Regierung inklusive des Kanzlers befindet, da hilft das natürlich gewaltig. Und das ist schon ein Hauptgrund, dass er so optimistisch ist. Ich bin da nicht so optimistisch, ich bin eher auf der Linie Specht. Ich glaube aber vor allem, dass wir garantieren müssen, dass wir bei den Impfungen weiterkommen. Also so langsam, mühsam, wie das jetzt vor sich geht, kann das auf die Dauer nicht gehen, weil sonst haben wir tatsächlich ein Problem, auch im Herbst. Und dass ein Drittel der Österreicher sagen, sie lassen sich nicht impfen, sozusagen eine Gefährdung der Gesundheit sind, plus auch der Volkswirtschaft, wenn etwas kommt dann daraus, das halte ich für unerträglich. Mhm.
Gleich reden wir noch über das Impfen, genau. Ich möchte Sie nur auch in die Diskussion holen, Herr Schwenicke, und noch mal kurz über die Kommunikation der Regierung sprechen. Hat die vielleicht jetzt auch begriffen, dass sich so eine endlos Alarmismus-Schleife irgendwann abnützt, so wie bei der vierten Auflage eines Horrorfilms? Der erste ist noch spannend, der zweite nicht mehr so und der dritte Megaflop.
Natürlich sind diese Statements saisonal zu betrachten. Und wie Herr Mahr gerade schon sagte, jetzt ist Sommer, die Leute fühlen sich wohl. Man hat den Eindruck, dieses blöde Ding ist jetzt der Spielverderber für unseren Sommer. Das Wetter ist gut. Ich widerspreche Ihrem Bundeskanzler ja nur sehr ungern. Aber an einer Stelle hat er sich, glaube ich, etwas weit vorgewagt, wenn er sagt, dass schon sichergestellt sei, dass die Impfstoffe gegen die Delta-Variante wirken. Wenn man nach Großbritannien schaut, wo ja die nächste, diese Delta-Welle schon entsteht, haben wir leider auch in den Krankenhäusern Leute, die zweimal geimpft oder einmal geimpft sind. Zwei Fünftel derer, die im Krankenhaus landen, sind zweimal geimpft und ein weiteres Fünftel einmal geimpft. Das heißt, die Mehrzahl derer, die dort im Krankenhaus liegen, sind leider schon ein- oder zweimal geimpft. Gott sei Dank, das ist jetzt die gute Nachricht, sind die Todeszahlen sehr, sehr stark zurückgegangen, einstellig. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, diese Impfstoffe wirken nicht 100%, also entgegen dem, was Sebastian Kurz gerade sagt.
Aber die offiziellen Zahlen, Herr Schwenicke, die schauen anders aus. Ich möchte Ihnen eine Grafik zeigen, die wir vorbereitet haben. Schauen wir uns die mal gemeinsam an. Diese Grafik zeigt, wie die Zahl der positiven Fälle in Großbritannien nach oben gegangen ist. Anfang April wurde Delta zum ersten Mal in Großbritannien festgestellt. Und Sie sehen hier, die geht nach oben. Aber die Krankenhausaufenthalte, diese Kurve,
das widerspricht aber
die
nicht den
bleibt
Zahlen, die ich
relativ
gerade genannt
habe. Stabil. Ja. Also Delta scheint hier keine Auswirkungen auf die Spitalsaufenthalte zu
ich
haben.
Ich habe ja nur gesagt, diejenigen, die im Spital landen, sind zu drei Fünfteln ein- oder zweimal geimpft. Das ging mir nur um den Aspekt, dass es sein kann, dass der Impfstoff eben nicht so 100%
wir reden, von welchem Impfstoff? So,
nicht? Also Astra. Großbritannien ist AstraZeneca.
AstraZeneca wirkt dem nur zu 65%.
Bevor der Doktor kommt, ein Gedanke noch, weil es spannend ist. Ne? Weil Großbritannien so ein gutes Beispiel ist. Wir haben in Großbritannien eine Antikörperprozent, also geimpft oder genesen, von 86%, in den Risikogruppen über 95%. Und trotzdem fährt dieses Virus weiter. Jetzt ist ja die Frage, was macht dann die Politik, wenn man sieht, die Leute sind geimpft, sie haben Antikörper und es funktioniert trotzdem nicht. Und bringt da kein Lockdown was oder das bringt keine Stadt was abzuschließen. Man muss damit leben. Entschuldigung.
Aber das vielleicht hängt es mit AstraZeneca zusammen,
könnte nicht, sein,
weil die nur 65% Schutz hat.
Leider habe ich den auch.
Aber Herr Specht, klären Sie es auf. Hilft die Impfung gegen Delta?
Das ist richtig formuliert. Hilft sie? Natürlich, ja, sie hilft. Auch AstraZeneca. Nicht ganz so gut wie BioNTech, aber auch. Nur den Fehler, den wir immer machen, ist, wir gehen davon aus, warum machen wir eine Impfung? Damit man sich überhaupt nicht infiziert. Mhm. Das soll so ein Alles-oder-Nichts-Gesetz sein. Geimpft ist 100%iger Schutz. Nicht geimpft ist gar kein Schutz. Mhm. Das Einzige, was daran stimmt, ist nicht geimpft, gar kein Schutz. Das stimmt fast immer. Aber in diesem Fall ist es hier bei der Impfung, da müssen wir uns immer dran erinnern, als die Zulassungsstudien gelaufen sind, bei all diesen Impfstoffen, war nicht das primäre Ziel, keine Infektionen zu haben, die hat man gar nicht untersucht, sondern man hat geschaut, keine Symptome zu haben. Man hat Leute genommen, die hat man geimpft, die anderen hat man nicht geimpft, dann hat man sie laufen lassen, ganz normal, man hat sie nicht absichtlich infiziert und hat festgestellt, ich sage jetzt mal von BioNTech, oh schau mal, das sind tatsächlich 95% weniger, die Symptome entwickeln, als in der Gruppe der Nicht-Geimpften. Das war das Tolle. Das heißt nicht, dass die sich nicht infiziert haben. Mhm. Später in Israel hat man dann gesehen, also nachdem das alles zugelassen war, ach guck mal, das hilft auch in vielen Fällen gegen die Infektion. Ist natürlich toll, das war sozusagen ein Add-on, ein Surplus obendrauf. Jetzt haben wir aber andere Varianten. Und bei den Varianten, je weiter die sich wegentwickeln, Fluchtmutationen, je weiter die sich wegentwickeln, umso weniger kann dieser Impfstoff, der ja mal auf die Urvariante, egal welcher, gebaut worden ist, natürlich auch noch die Infektion verhindern. Das heißt, die aktuelle Zahl, FAZ hatte so getitelt, völlig korrekt eigentlich getitelt, gestorben trotz Impfung. Das klingt im ersten Moment natürlich dramatisch. Sagt man, um Gottes Willen, dann taugt das ja doch überhaupt nichts, diese Impfung. Doch 42% derer, die da gestorben, diese 117, die da gestorben sind, waren tatsächlich doppelt geimpft. Mhm. Aber wer ist da gestorben? Das waren schwer alte Leute, gebrechliche Leute. Wir schaffen den Tod nicht ab mit der Impfung. Das wird nicht funktionieren. Und wir wissen aber auch nicht, ob die wirklich an Covid, ob die wirklich die Erkrankung, Covid nochmal zur Erinnerung, Covid, das D steht für Disease, für Erkrankung. Mhm. SARS-CoV-2, positiv, Test, sagt aus, ich habe Virus gefunden, sagt nicht aus, ich bin erkrankt. Ich kann infektiös sein, ich kann irgendwann auch erkranken, ja, aber viele, das wissen wir, haben dann lediglich einen positiven Nachweis, sind meistens auch infiziert, könnte man jetzt näher erklären, warum das so ist, aber das lasse ich jetzt mal weg, sind meistens eben auch infiziert, aber noch nicht unbedingt erkrankt. Wenn ich
das ist ja auch diese große Kritik an den PCR-Tests, die diese Woche aufkam, dass der Test ja gar nicht aussagt, ob man wirklich infektiös ist.
Das war immer schon klar. Ich habe mich gewundert, ich hatte ja auch, ich glaube, es war bei RTL ein Statement gemacht dazu und es hat einen riesen Buhai gegeben. Daraufhin, das war ja bekannt. Ein PCR-Test kann nur sagen, ich habe Virusgenom gefunden. Und durch diesen CT-Wert, diesen Vervielfältigungswert, da kriege ich so annäherungsweise eine Idee, ob das jetzt viel Virus war oder wenig Virus war. Annäherungsweise. Das ist, der CT-Wert ist aber von Labor zu Labor nicht genormt. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen kann man den auch direkt vergleichen. Das gibt so ein bisschen einen Anhalt. Der PCR-Test kann nicht direkt sagen, ob ich infektiös bin.
Das aber kann das eigentlich Problem gar kein ist, Test. Die Politik baut ihre Maßnahmen, ihr Krisenmanagement auf den PCR-Tests auf.
Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und um das vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, wir müssen Phasen der Pandemie unterscheiden. Am Anfang war das ja alles okay. Wir hatten keine Ahnung von dem Virus. Wir wussten nicht, wie gefährlich das ist. Da war es auch richtig, PCR-Test, den Goldstandard zu nehmen, der wirklich ein Fitzelchen, ein Teilgenom schon feststellen kann. Das war alles richtig. Da musste man auch das genauso machen. Jetzt mittlerweile wissen wir sehr viel mehr über das Virus. Und ins Gesetz zu schreiben, Infektionsschutzgesetz, diesen Inzidenzwert, der bezogen ist auf die positiven PCR-Melderaten, es sind ja in Wirklichkeit Melderaten. Das ist natürlich jetzt völliger Unsinn, weil wir müssen das machen, was wir in der Medizin immer gemacht haben. Wir gucken nach Symptomen, nach Erkrankungen. Es ist schon wichtig zu wissen, wer es infiziert. Aber ich kann doch die Maßnahmen jetzt nicht an den gleichen Parametern, den einzigen Parameter festmachen, wie ich das am Anfang der Pandemie gemacht habe. Dann kommen wir, da gebe ich Ihnen recht, in den nächsten 10, 20 Jahren. Sie können in 10 Jahren PCR-Tests machen, da werden die Leute auch natürlich positiv sein.
Das heißt, wir müssen schauen, wer liegt in den Spitälern, wie voll sind unsere Intensivstationen, wie ist die Krankenhausauslastung. Und wir müssen schauen, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wie hoch ist die Impfquote.
Die spielt auch eine ganz große
Rolle. Die spielt natürlich
auch
eine Rolle, wie wir am Beispiel Großbritannien jetzt auch sehen. Ja? Mhm. Wenn ich mir da jetzt Österreich anschaue, wir haben in Österreich über 50% einfach geimpft, ein Drittel zweifach geimpft und auf der Intensivstation liegen aktuell 3%, die mit Corona behandelt werden. Das heißt ja, Herr Lepuschitz, korrigieren Sie mich, eigentlich müssten wir die Maßnahmen abschaffen.
Ja, aber
wenn ich jetzt dem Herrn Specht folge.
Das ist ja auch völlig egal. In Deutschland gibt es auch keine Inzidenzen und der pandemische Notstand wird grundrechtsgefährdend ohne pandemischen Notstand verlängert. Also Deutschland hat ja diese Woche im Bundestag den pandemischen Notstand einfach verlängert, ohne dass irgendwelche Inzidenzen oder sonst irgendwas vorkommen. Da haben wir präventive Grundrechtseinschränkungen.
Ja, präventive Grundrechtseinschränkungen.
Das Leben hat sich deswegen stark verändert, weil die Politik uns starke Regeln aufgetan hat, die teilweise nicht
funktionieren. Bei Freiheiten, die auch ganz selbstverständlich zurückgegeben werden müssen.
Freiheiten kann man nicht zurückgeben, Grundrechte sind deswegen da, weil es ein Grundrecht ist
und das keiner nehmen kann. Ich will nur dem Eindruck widersprechen, ganz sanft, aber trotzdem bestimmt, als ob Deutschland nach wie vor im Lockdown wäre. Das ist nicht der Fall. Wir sitzen sehr fröhlich im Biergarten, trinken da ein Bier oder ein Radler oder sonst was. Also, weil Sie jetzt gerade den Eindruck gemacht haben, als würde die deutsche Regierung weiter die Knute nehmen und alle nach Hause jagen und einschließen. Das ist nicht der Fall. Kommen Sie gerne mit, dann können Sie es anschauen.
Ich bin des Öfteren.
In Berlin wird ja auch schon nachts gefeiert.
Sehr viel mit dieser Angst und mit diesen Möglichkeiten. Natürlich ist es für die Regierenden angenehm, mit Verordnungen und nicht mit Parlamenten regieren zu müssen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr einfach.
Aber es gibt überall Notstandsgesetze,
Aber die Deutschen und die Österreicher haben schon einen gewissen Hang zu historischen Hang zu Autoritäten, den anderen Ländern Gott sei Dank nicht haben, weil andere Länder würden sich diesen Schwachsinn, der nicht passiert, nicht
antun. England war es eher.
Lieber Hans Mabe,
Lass mich mal kurz ausführen. Mit der Reihe nach sprechen, sonst verstehen unsere Zuseher nichts mehr.
Nur ganz kurz, weil ich finde es sehr spannend, ich habe jetzt gut zugehört und aufmerksam zugehört, dass wir jetzt sagen, ja gut, die sind schon so alt und die sind ja nicht an der Impfung gestorben und hat mit Covid nichts zu tun. Diese Differenzierung hätte ich mir in den letzten Jahren bei den Covid-Toten erwartet. Also ich kann mich erinnern, in meinem Heimatbundesland Kärnten, der Mann, der mit dem Auto gegen eine Mauer gefahren ist und Covid-positiv war, war dann ein Covid-Toter. Diesen Fall hat es wirklich gegeben. Also diese Differenzierung hätte ich mir bei der Panikmache früher erwartet. Und der Durchschnitts-Covid-Tote, wenn ich es richtig im Kopf habe, zumindest bei der ersten Welle in Deutschland, war 82 Jahre alt. Ne? Das ist jetzt keine Massen, eine Masse von Menschen,
die sonst dran. Also gerade bei diesen 117 von England, was jetzt hier, wir haben die Zahlen nicht. Wir müssen die haben. Dann könnten wir das wirklich genau sagen. Genau das ist das Problem.
Nach so langer Pandemie sollen wir sagen. Und noch eine spannende Frage ist, wenn das ja so alles so dramatisch ist, warum hat man dann im letzten Jahr Intensivstationen nicht ausgebaut? Warum hat man die Betten nicht ausgebaut? Warum hat man die Menschen nicht ausgebildet, Pfleger ausgebildet? Warum ist denn das alles nicht passiert? Warum hat man die Kapazitäten im Gesundheitssystem
minimal? Das sind sogar Kapazitäten freigehalten worden dafür. Das ist doch alles passiert.
Ja, aber das
was
ist
erzählen
ja
Sie denn da? Das ist doch alles gemacht worden.
Wo ist denn die Gesamtzahl der Intensivbetten ausgebaut worden in Österreich? Erzählen Sie mir das. Das ist etwas,
was für Österreich kann ich nicht sagen, weil in Deutschland sind jedenfalls Reserven vorgehalten worden.
Das ist ja kein Ansatz.
Ich sage Ihnen ja, wenn Sie erlauben,
aber Sie können gerne nachher googeln. Das ist kein Problem.
Lassen wir den Herrn Marzow vor Wort kommen.
Nur zur Aufklärung. Österreich hat immer mehr Intensivbetten gehabt pro Einwohner, und zwar deutlich mehr, nämlich 20% mehr. Deutschland musste da aufbauen. Nur gegen eines wehre ich mich auch, dass die Österreicher, die Deutschen, alle die Freiheitsrechte so dramatisch eingeschränkt haben. Was ist denn in Israel passiert? Da durftest du 4 Monate überhaupt nicht auf die Straße gehen. Was ist in Frankreich passiert? Was ist in Großbritannien passiert? Ja, und plötzlich heißt es, also die Deutschen, die Österreicher, die geben also ihre Freiheitsrechte so gerne her. Also das stimmt auch.
Also wir haben Ausgangssperren,
Ausgangssperren in Israel.
Und Schweden hat eine geringere Sterblichkeitsrate als Österreich ohne Ausgangssperren. Also,
aber lassen Sie uns wieder in die Gegenwart kommen. Herr Maffei, Bundeskanzler Sebastian Kurz, war die Impfung immer das Licht am Ende des Tunnels, der Gamechanger. Jetzt haben wir die Impfung, jetzt ist die Hälfte zumindest einfach geimpft. Hat er vergessen, uns zu sagen, wie lang der Tunnel ist?
Na, der ist noch relativ lang, und vor allem, wenn wir es gefallen lassen, dass ein Drittel der Bevölkerung einfach Impfverweigerer ist oder Weltverschwörer oder sonst irgendwas, dann werden wir ein Problem kriegen, ist überhaupt gar keine Frage. Und dann wird es auch ein Problem für die geimpft sind. Weil wie will ich denn auseinanderhalten, ob jemand normal einkaufen gehen kann ohne Mundschutz oder was? Da muss ich jetzt jedes Mal am Eingang zum Supermarkt, zum Billa, muss ich jetzt zeigen, meinen Impfausweis, oder wie soll das gehen? Das kann nur normalisiert werden, wenn wirklich fast alle sich impfen lassen. Und da bin ich für jede Art und Weise nicht unbedingt eine Impfpflicht, aber eine Zwangsmaßnahme, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, auch Nachteile also haben. Die müssen spüren. Die müssen spüren. Ja, selbstverständlich. Wie komme ich dazu, dass ich mich schützen muss extra noch dafür? Nur deswegen, weil hier ein Drittel Wahnsinnige herumlaufen.
Also Zwang muss das ja gar nicht sein. Das stellt sich ja praktisch von selbst ein. Also wenn ein Diskothekenbesitzer, ein Clubbesitzer, ein Hotelier, ein weiß ich nicht, ein Gastronom, wenn der sagt, ich lasse nur Geimpfte hier rein, dann ist es sein gutes Recht, das ist sein Hausrecht, von dem er Gebrauch macht. Dann hat es nichts mit Impfzwang zu tun, aber natürlich nimmt dann mutmaßlich die Impfbereitschaft zu, weil auch Leute, die dem Impfen vielleicht etwas reservierter gegenüberstehen, ganz gerne ins Lokal gehen, ganz gerne in den Club gehen oder ganz gerne dies oder jenes machen. Das gesagt haben, das ist kein Zwang, sondern nochmal, das ist das gute Recht, auch übrigens einer jeder Fluggesellschaft zu sagen, wir nehmen nur die mit, die nachweislich geimpft oder genesen sind.
Ich glaube, da muss man aber so fair sein, das ist ja schon ein bisschen der Impfzwang durch die Hintertür.
Nein, aber Zwang kann nur eine Regierung ausüben, ja, das, wo sie sich so gerne dran abarbeiten. Aber alles andere ist das freie Recht des Hausherrn oder desjenigen,
der den Flieger betreibt. Aber Herr Specht spricht ja von einer versteckten Impfpflicht durch die Hintertür.
Wir haben ja beim Masern einen Impfzwang, verdammt noch einmal.
Gut, dass Sie Masern erwähnen.
Ich bin so alt, dass ich noch bekommen habe, eine Pockenimpfung. Und so weiter.
Ja. Also, wir haben ja beides. Wir haben auf der einen Seite, dass die sich wirklich impfen lassen sollten, nach heutigem Stand. Vielleicht sitzen wir in 10 Jahren hier und sagen, wissen Sie noch damals BioNTech, da sind die geimpft worden. Mein Gott, wenn wir das gewusst hätten. Ich kann das nicht hundertprozentig ausschließen. Es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass das so kommt. Aber ich kann es auch nicht hundertprozentig ausschließen. Nach Abwägung ist momentan sinnvoll, dass die ein hohes Risiko für Covid-19 haben, sich auch impfen lassen. Aber wir haben auf der gleichen Seite jetzt die Jungen, die 12 bis 15-Jährigen, wo wir überlegt haben, können wir die auch impfen? Und dann gab es in Deutschland einen Druck auf die STIKO, die Ständige Impfkommission, quasi plötzlich die Impfung zu einer politischen Maßnahme zu machen, wo ich gedacht habe, was habe ich da nicht verstanden in den letzten Jahren? Das ist doch eine medizinische Maßnahme, das müssen Ärzte mit den Impflingen
zusammen. Also Sie kritisieren, dass die Politik hier nicht auf die Ärzte hört, auf die Medizin hört?
Dass sie die STIKO nicht einfach nur ihre Arbeit machen lässt. Gott sei Dank hat die STIKO sich ja nicht vereinnahmen lassen, hat gesagt, wir sehen keinen Grund, eine generelle Impfempfehlung für 12- bis 15-Jährige auszusprechen. Und zwar einfach deswegen, nicht weil das eine wahnsinnig gefährliche Geschichte wäre, sondern weil wir die Nutzen-Risiko-Rechnung nicht eindeutig in Sachen Nutzen, also für den Nutzen bei dieser Altersgruppe. Die haben ein so geringes Risiko. Jetzt kommen natürlich die meisten, deswegen wollte ich das sagen, von wegen Impfpflicht. Die wollen sich aber alle impfen lassen. Und die Eltern auch, die sagen, hier kommen alle. Warum wollen die Impfung haben? Nicht, weil sie von der Impfung überzeugt sind, sondern weil sie ihr freies Leben wieder haben wollen, weil sie in die Disco gehen wollen, weil sie in Urlaub gehen wollen, weil sie nicht ständig getestet werden.
Hauptsache, sie tun's.
Ja, und da würde ich eben sagen, ich will ja gar nicht, dass wir die zu Hause lassen, sondern ich will, dass die sich auch durchaus bewegen dürfen. Auch der 12- bis 15-Jährige, der kann SARS-CoV-2 positiv sein. Aber warum haben wir denn die vulnerablen Gruppen endlich mit langer Verzögerung geschützt, so gut es irgendwie geht, damit die sich nicht anstecken können? Ja. Und das, darauf also müssen Sie wir den sagen, Fokus legen, beziehungsweise damit sie keine Symptome bekommen.
Ja. Also Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, es muss nicht jeder geimpft werden, es muss nicht jeder seinen den Arm frei machen. Wir können die Pandemie auch schon vorher für beendet erklären.
Ich bin dafür, dass wo das Nutzen-Risiko-Verhältnis eindeutig positiv ist, dass die sich alle impfen lassen. Ja. Da
also
wäre ich schon sehr dafür.
Alle Vulnerablen, alle Risikogruppen geimpft haben.
Entschuldigung, Sie sagen doch selbst, diese Kinder, Jugendlichen können das auch transportieren natürlich. Sie können es auch haben, mutmaßlich in einer schwächeren Form. Also jedenfalls nicht so, dass es kritisch wird, nur sehr selten. Ja. So, und dann hast du diese ständige Veränderung des Virus, da sind wir eingestiegen mit den 24 Buchstaben des griechischen Alphabets. Und dann sind ältere Leute wieder da, die keinen Impfschutz gegen die XY-Variante haben. Dann hast du doch trotzdem den Umstand, dass die Kinder, obwohl sie selber es nicht in gefährlicher Form betrifft, es Älteren, bei denen die Impfung sozusagen hinter dem Virus nicht hergekommen ist, trotzdem wieder in Gefahr bringen. Oder was
das würde da stimmen, wenn dir eine kleine Teilsatz stimmen würde, dass die keinen Impfschutz haben, die Älteren. Doch, die haben einen Impfschutz.
Ja, aber das weiß man doch nicht, ob das tatsächlich so bleibt. Wir haben jetzt schon die Zweifel an AstraZeneca gehabt. Und die Zweifel, also
Der Impfschutz ist nie 100%.
Ja, darf ich noch mal was einwerfen? Ja. Was ist denn mit dem Schulbetrieb? Mhm. Ein Grund für die Impfung der 12- bis 15-Jährigen, die ich nicht also mit einem Zwang verordnen würde. ja, ist doch, dass wir auch die Schulen im Normalbetrieb wieder endlich aufmachen können. Wir haben ein ganzes Jahr an einer Generation verloren.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr schlimm. Aber ich sehe nicht, dass wir die Impfpflicht oder klare Propagieren dafür für diese Altersgruppe brauchen, um die Schulen aufzumachen. Ich glaube nicht, dass wir das dafür brauchen.
Die Lehrer zumindest müssen dann geimpft sein.
Genau.
Wenn wir wie in Österreich oder auch in Deutschland eine große Skepsis gerade bei den Lehrern vorherrscht, auch im gesamten Sanitätsbereich.
Das ist schlimm.
Ganz schlimm.
Aber das wird ja jetzt in Österreich schon überlegt. Also die Steiermark prüft, ob es eine Impfpflicht geben kann für öffentliche Bedienstete, also für Beamte, das zählen die Lehrer. Wien macht jetzt eine Impfpflicht für Kindergärtner, Sozialberufe, in Spitälern, in sozialen Vereinen.
Das ist auch völlig richtig. Jetzt ist das doch obszön, wenn ich in einem Pflegeberuf tätig bin und sage, ich lasse mich nicht impfen. Wenn ich Busfahrer bin, dann muss ich erst den LKW-Führerschein gemacht haben und dann noch Personenbeförderung, ein Extraschein machen, weil viele Menschenleben von meinem Verhalten abhängen. Ich kann doch als Pflegerin oder Pfleger nicht sagen, ich mache von meiner Freiheit Gebrauch, mich nicht impfen zu lassen. Da würde ich sagen, dann geh auf die Alm und mach Käse. Ja? Das ist machbar, aber nicht in einer Pflegeeinrichtung arbeiten.
Kann es nicht sein, dass eine Impfpflicht gerade jetzt für Pflegekräfte, wir wissen, ein harter Job, schlecht bezahlt, wir haben wenige davon, dass eine Impfpflicht gerade in diesem Bereich zu einem Bumerang wird und dass wir dann gar keine Leute mehr finden?
Na, dann sind es die Falschen. Machen. Also dann lieber die Richtigen statt die Pflege von den Falschen.
Also, nicht falsche Pflege. Also jemand, der sich im Pflegeberuf nicht impfen lässt, ist kein richtiger Pfleger.
So,
der geht mit der Gesundheit von seiner eigenen Gesundheit und der Gesundheit der ihm Anvertrauten
geht.
Das stimmt.
Dieses ein Drittel der Bevölkerung sind Wahnsinnige, das sind keine richtigen Pfleger. Geht es noch mehr mit Scheuklappen und Schwarz-Weiß? Man muss doch ein bisschen differenzieren, wenn Leute Sorgen haben und nicht jeder Impfgegner und auch Impfkritiker ist ein Wahnsinniger. Da gibt es genug Ärzte, also in Österreich die Initiative, wir zeigen unser Gesicht, sind 600 Mediziner, die sich gegen die Impfpflicht für Kinder aussprechen. Das sind nicht alles Wahnsinnige
oder Verrückte. Wir reden jetzt nicht für Kinder,
Warum sind denn auch so viele Mediziner kritisch dem gegenüber? Also zum Beispiel in der steirischen Landeshauptstadt Graz sind zweimal Impftermine abgesagt worden, weil die Mediziner nicht gekommen sind.
Das sind lauter FPÖ-Mitglieder. Das kann ja sein.
Yeah. Das wäre ja super, wenn so viel freiheitliche Mediziner geben würde. Das glaube ich jetzt aber
es
weniger.
Es gibt aber einen Parteiobmann, der herumrennt und sich ohne Maske zeigt
Das
Parlament infizieren will.
Ja, aber ich glaube einmal, den Populisten machst jetzt gerade du, weil dieses Schwarz-Weiß
macht. Ich versuche
das jetzt nicht schwarz-weiß zu machen, sondern ich sage, wir müssen aufpassen mit dieser Impfpflicht. Wenn wir schon diese 3G genesen. Kein Mensch spricht von Genesen. Es gibt viele, viele Genesene. Wer weiß, wie lange die Antikörper bilden. Na, die müssen sich nicht impfen lassen. Das ist doch völlig schwachsinnig. Denn angeblich sind diese Tests
einmal. So Genesene müssen einmal geimpft werden. Entschuldigung, das ist nicht richtig, was Sie gerade gesagt haben.
Dann gibt es die
Geimpften, Getesteten.
Ne? Und die Frage ist, warum kann man nicht sich testen lassen, wenn man sich nicht impfen lassen will? Also beispielsweise,
kann man aktuell
im Pflegebereich können wir diskutieren. Da bin ich wahrscheinlich
bei den Lehrern bist du auch dabei.
Bei den Lehrern bin ich schon nicht mehr dabei. Da wären Luftreinigungsgeräte weitaus sinnvoller wie die Impfungen, dass man das einmal mit Technik löst und nicht nur mit Panik.
Ich halte Lehrer für sinnvoller als Luftreinigungsgeräte.
Aber ich wollte ein Beispiel bringen. Das ist Schauspieler. Schauspieler, die kriegen keine Jobs mehr, weil es Impfpflicht am Drehort gibt. Das ist doch absurd.
Das verstehen Sie nicht.
Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also,
ich habe eine große Produktion, die kostet Millionen. Und dann gibt es einen, der sich nicht impfen hat lassen und der sich ansteckt. Und der steckt mir die gesamte Partie an, das gesamte Set. Und ich falle um die ganze Produktion oder muss sie verschieben um ein Jahr.
Wo hören wir denn auf? Ich halte ja Diskriminierung.
Meine Herren, ich möchte Sie gerne zu einem Thema führen, das Corona-frei ist.
Oh, herrlich, ja.
Es wird wieder Fußball gespielt. Es sind Menschen in Stadien. Gestern in London über 22.000 ohne Maske. Die Menschen freuen sich, gerade nach gestern Abend. Es war nah dran am Wunder. Und dann die Deutschen schaffen es wieder mal, dass der unschuldige Sport in eine heikle politische Debatte verwickelt wird. Die Allianz Arena sollte diese Woche in Regenbogenfarben leuchten. War eine Idee der Stadt München, um der Welt zu zeigen, wir sind gegen die Politik von Viktor Orban. Die UEFA hat es verboten, ihr wurde das zu bunt. Die Empörung war riesig. Herr Lepuschitz, darf man den Sport, den Fußball instrumentalisieren?
Nicht, das ist wie bei Corona. Wo hört man auf?
Nicht Corona schon wieder.
Wo hört man auf? Wo hört man auf? Wo fängt man an, die Geschichte? Das ist ja nicht diese Aktion. Im Stadion ist ja nicht abzulehnen an sich grundsätzlich. Nur der Sport muss entpolitisiert bleiben. Das ist eine gute Regelung, weil anderes Beispiel Olympiade. Ne? Lassen wir dann nur mal Länder mit anständigen westlichen Demokratien zu, die dann Sport machen dürfen? Oder die Diskussion beim Fußball ist wunderbar. Also ich gehe dann davon aus, dass alle, die protestiert haben, keine Mannschaft zur Weltmeisterschaft nach Katar schicken. Weil wenn man gegen Ungarn ist, dann hat man mit Katar sicherlich ein gröberes Problem.
Also Sie sprechen von einer Doppelmoral.
Das ist eine komplette Doppelmoral. Also als Homosexueller in Katar, glaube ich, wäre ich gern in Ungarn.
Es gibt ein grundsätzliches Problem. Wer entscheidet das, was denn jetzt erlaubt ist und wie brav darf man denn sein? Okay, da hätten wir alle zugestimmt beim Regenbogen. Aber was ist, wenn in den anderen Stadien, St. Petersburg, Moskau, macht der Präsident Putin das Stadion ganz rot und schreibt drauf, also nie vergessen, also, oder sonst irgendwas, irgendwelche politischen Parolen. Was ist in Baku? Ja, das heißt, die UEFA muss sehr wohl darauf achten, dass das nicht missbraucht wird. Dass das kein Missbrauch ist, ist richtig. Aber wir haben zumindest ein positives Ergebnis gehabt. Der Orban ist nicht gekommen. Ne?
Naja, und also ein Verband muss all seine Verbandsmitglieder im Blick haben. Ja, und dazu gehört halt auch Ungarn. Wenn das der Europäische Fußballverband ist, dann gehört Ungarn mit dazu. Und dann kann der Verband nicht einer gefühlten oder sonst wie wahrgenommenen Mehrheitsmeinung entsprechen und sagen, jetzt machen wir das schön in den Farben, die gerade dieses andere Verbandsmitglied auf die Palme bringt. Also da bin ich völlig einfach. Ehrlich gesagt, die UEFA konnte gar nicht anders als das verbieten oder nicht zulassen. Dann würde ich sagen, gibt es einen Grenzfall. Das war der deutsche Torhüter Manuel Neuer mit der Regenbogenbinde am Arm als Mannschaftskapitän. Da wird es schon eng. Sie haben es zugelassen. Ich finde, privat oder individuell dürfen sich Spielerinnen, Spieler, Sportlerinnen, Sportler politisch äußern. Sollen sie ruhig. Wir hatten gerade den Fall, es war die French Open, als die amerikanische Tennisspielerin dann gesagt hat, dann spiele ich hier nicht. Fair enough, völlig in Ordnung. Das finde ich, ein starkes Statement kann man machen. Aber von einem Verband zu erwarten, dass er dieses freigibt,
aber die Frage ist schon, was erwarten wir von unseren Fußballern? Jetzt sollen sie sich niederknien als Zeichen gegen Rassismus. Sie sollen Regenbogenbändchen tragen.
Nein.
Sie sollen sich gegen Hooligans stellen. Warum lassen sie einfach nicht Fußball spielen?
Richtig. Also meine Kritik ist viel fundamentaler, ganz einfach. Ich fände es schön, wenn der Sport und viele andere Bereiche, wo es irgendwie geht, wirklich politikfrei bleiben, damit sich dort Leute, die vielleicht politisch völlig andere Ansichten haben, aber im Sport treffen können, ihrem Verein zujubeln können, ihren Sieg, ihre Niederlage bekommen. Es ist doch Jochen Friedrichs, der immer schon sagte, auch nicht mit einer guten Sache gemein machen, würde ich auch hier sagen. Jetzt sagen Sie, Herr Mayer, ja, da könnte man in dem Fall könnte man es ja unterschreiben. Dann geht es wirklich los.
Nein, aber ich bin nicht dafür.
Nein, ich verstehe das. Aber dann bräuchten wir so ein Komitee. Ja. Und wenn ich das Wort schon höre, dann wird mir ganz anders.
Was ist ordentlich und was ist nicht ordentlich?
Ich meine, wo kommen wir denn dahin? Es ist doch wunderschön, wenn die. Ich kann jetzt über dieses Gesetz von Herrn Orban überhaupt nichts sagen, weil ich das gar nicht kenne. Aber wenn es auch das schlimmste Gesetz der Welt ist, das hat auf der Allianz Arena nichts verloren. Ich würde, also die bringen sie auch in Teufelsküche, weil dann das nächste ist dann eine andere Aktion und das sind dann wieder andere Minderheiten, die vielleicht aber irgendwie dagegen sind. Also warum sich überhaupt auf dieses Glatteis begeben?
Die
sollen das bitte, jeder, der dafür ist, soll das in seinem Umfeld machen. Ich denke immer an meine Oma, Jahrgang 1899, die hat ohne jemals irgendwie darüber zu sprechen, Leuten geholfen im Krieg, den Juden, später irgendwelchen Flüchtlingen, die hat das nie an die Glocke gehängt, so hat es in ihrem Kreis. Wenn wir das alle machen und Schwule, Lesben und wen auch immer sehr lieb haben und mit denen ganz normal umgehen, dann ist es normal. Wenn wir das gelb anmalen oder bunt anmalen,
aber
dann
machen wir
was Besonderes.
Aber da sprechen Sie was Wichtiges an. Ja? Also beschäftigt das dieses Thema Regenbogenfähnchen und buntes Stadion, beschäftigt das wirklich die Menschen da draußen? Oder ist es eher ein Thema, das wir hier schon, wir Journalisten diskutieren?
Es ist natürlich ein Minderheitsthema, nicht? Aber das heißt ja nicht, dass es ein schlechtes Thema ist. Nicht? Auch Minderheiten haben das Recht, gehört zu werden. Aber das große Thema In der Öffentlichkeit ist es natürlich nicht. Das große Thema ist, gewinnt am Dienstag Deutschland oder hat gestern Österreich ungerechterweise verloren und so weiter. Das sind natürlich die Themen, die die Menschen durchgehen. Nur man soll es nicht unterschätzen. Es hat dadurch, durch die Debatte, zumindest ein bisschen etwas also in den Köpfen bewirkt.
Ja, zumal viele andere Stadien ja dann in den Farben leuchteten, die eben nicht bespielt wurden an dem Abend.
Also insofern hat's natürlich bis hin zu den Fernsehsendern, die ihre Logo. Also ich würde das nicht machen. Ich fände das besser. Nichts gegen die Aktion,
also dieses Argument, gegen das Wünschen. Fände ich übrigens ein sehr starkes Argument, dass Sie sagen, der Sport ist dazu da, dass sich Leute treffen, die auch vielleicht unterschiedliche politische Positionen haben und dann merken, wir haben trotzdem gemeinsam
Kampf. Genau.
Das finde ich ein sehr, sehr starkes Argument.
Ja. Das fände ich toll.
Herr Maas, Sie sind ja sehr viel in Restaurants unterwegs. Sie schreiben einen Blog, Hans geht essen. Wie ist das am Stammtisch? Wird über dieses Thema gesprochen, über Minderheiten? Ist das ein Thema? Oder traut sich da auch jemand mal zu sagen, mich interessiert das nicht, ob das bunt leuchtet oder nicht, ich will nur Fußball schauen.
Ja, die Stammtische sind natürlich immer ein bisschen, sagen wir so, nicht ganz mainstreamig. Nicht? Also da traut man sich schon so sagen, ich möchte Fußball und sonst gar nichts und gebt mir mit dem anderen, gebt mir da eine Ruhe. Aber die ein bisschen nachdenken, kommen schon drauf, da ist schon was dahinter, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Aber wie gesagt, ich bin da gibt es, glaube ich, am Tisch sogar eine Meinung. Nur sozusagen politische Meinung zu produzieren durch Europameisterschaft, Fußball und so weiter, das hat keinen Sinn. Da bringen wir den Sport auf die Dauer nämlich tatsächlich um. Das ist so wie die Boykottmaßnahmen, die wir ja immer hatten bei Olympischen oder sonst irgendwas. Sie haben nie was gebracht, nie irgendwo was gebracht.
Hinter der Debatte steckt jedenfalls das umstrittene Gesetz von Viktor Orban. Es wird ihm homosexuellen Feindlichkeit vorgeworfen und viele Staaten in der EU hadern derzeit mit Ungarn. Aber Herr Schwenicke, würde sich Viktor Orban durch sein buntes Stadion beeindrucken lassen?
Ich glaube nicht. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich glaube, der ist ziemlich hart gesotten und dem geht das irgendwo vorbei, würde ich sagen. Irgendwo vorbei, ja. Aber interessant ist ja schon, Sie spielen ja jetzt auf die politische Komponente und auch auf den EU-Gipfel an, dass das Klima Ungarn gegenüber innerhalb der Europäischen Union rauer und rauer wird.
Zu Recht?
Mein Eindruck ist, dass Orban wirklich immer extremer wird. Also ich würde sagen, bei der Migrationspolitik gab es noch Gründe, eine Position einzunehmen, wie sie Viktor Orban eingenommen hat. Ich fand die Position Deutschlands da nicht so vorbildlich, auch wenn es viele anders gesehen haben als ich. Das ist in Ordnung. Jetzt aber, er macht einen Schritt nach dem anderen, wo man den Eindruck hat, er legt es geradezu darauf an, dass irgendwann gefragt wird, hat der eigentlich mit unseren Grundwerten noch was zu tun oder hat dieses Ungarn eines Viktor Orban noch was mit den Grundwerten zu tun? Übrigens, wenn Sie in Budapest zu Besuch sind, dann ist es eine liberale Stadt, eine bunte Stadt. Das hat
doch sozialdemokratisch reagiert.
So, ja, das finde ich übrigens interessant, dass da ein Bürgermeister ist, der sich möglicherweise anschickt, auch Konkurrenz für Herrn Orban zu sein eines Tages. Vielleicht ist er sogar in Ungarn dabei, die Schraube zu überdrehen.
Ja. Ja. Man kennt ja diesen Effekt, alle gegen einen. Wenn du nur Feinde draußen hast, ja, dann wirst du mit deiner Mannschaft richtig stark. Könnte das auch ein Effekt sein, Herr Leposchitz, der in Ungarn eintritt, also weckt du aber mit seinen Leuten?
Der große Gewinner der ganzen Diskussion ist, glaube ich, Viktor Orban. Ne? Weil derjenige, wenn sich viele Ungarn ungerecht behandelt gefühlt haben von den Statements der EU und ein Land lässt sich ungern etwas reinreden, also wie der Waldheim-Effekt oder Österreich 2000 bei den Sanktionen, das hat nur bewirkt, dass sich alle hinter die Regierung gestellt haben in Österreich. Also das ist dieser Außendruck bewirkt immer, dass innen die Reihen geschlossen werden. Also das ist Viktor Orban ist ja der große Sieger und man muss natürlich aufpassen. Viktor Orban, Ungarn ist trotz aller Kritik und dieses Gesetz, ich habe es mir sogar in der Übersetzung durchgelesen, ist natürlich für die EU untragbar. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob in Schulbüchern für Homosexualität Werbung gemacht werden muss, aber dass sie dort nicht vorkommen aber darf, ist absurd.
Ist absurd.
Das sind wir mit europäischen Grundwerten. Aber Ungarn ist trotzdem noch eine, mit aller Kritik eine Demokratie. Und wenn ich dann lese, zum Beispiel auf Twitter, Katharina Barley, die ehemalige Justizministerin der SPD und jetzt Europaabgeordnete, die sagt,
Präsidentin.
Orban ist ein Diktator, da frage ich bitte, gegen welchen Pfosten ist diese Dame gerannt mit dieser Aussage? Also ein Diktator ist schon etwas anderes. Sie soll nämlich in eine echte Diktatur fahren oder nach Nordkorea fahren. Dann sieht sie, was ein Diktator ist. In Ungarn kann man sich schon noch
demokratisch gewählt.
Natürlich kann man ihn kritisieren. Natürlich ist dieser Mainstream in Westeuropa ein anderer. Zumindest die veröffentlichte Meinung ist eine andere. Die Wahlen gehen meistens anders aus als die veröffentlichte Meinung. Aber man muss schon aufpassen, dass es nicht durch Europa ein neuer eiserner Vorhang gezogen wird. Die Polen passen uns nicht. Ne? Die Ungarn passen uns nicht. Alle passen uns nicht, die nicht sozialdemokratisch oder links sind. Da muss man oder liberal sein, da muss man schon
CDU
aufpassen.
Die CDU ist links und der Macron ist links und der Johnson ist links. Und, wie siehst du das
aber
jetzt?
Aber heißt es,
ja, also Johnson ist nicht mehr in der EU und war früher auch ganz böse.
Aber er war
ich weiß nicht, ob er jetzt gut ist, aber auf jeden Fall ganz böse war er früher.
Aber heißt das, Herr Leposchitz, in der Folge, dass die EU zwar als Wirtschaftsgemeinschaft sehr gut funktioniert, aber als Wertegemeinschaft versagt?
Na, wir haben eine Blase, die an der Bevölkerung vorbei regiert. Ne, das sieht man ja bei allen Dingen. Da wird ja Beispiel Schweiz. Also ich sehe jetzt diese Klimakatastrophe, die aus uns zukommt, bla bla bla. Wir werden auch hier alle sterben. Und dann kommt eine Volksabstimmung wie in der Schweiz und die Bevölkerung sagt, nein, wir wollen diese Klimagesetzgebung nicht. Was macht denn die Blase in einer Demokratie, wenn das Volk einfach sagt, nein, stell dir vor,
aber das Volk es ist muss das Recht haben, zwangsläufig.
Das Grundprinzip der Demokratie, wie Popper so schön gesagt, der Vorteil der Demokratie zur Diktatur ist, in einer Demokratie kann ich meine Fehler korrigieren.
Ich will nur darauf hinweisen, dass es kein Beleg dafür, dass es den Klimawandel
nicht gibt. Überhaupt nicht, aber ich sage nur, dass viele Dinge einfach... Das Volk muss mitgenommen werden in einer Demokratie. Ne? Und die Mehrheitsmeinung ist in einer Demokratie, die vorgegeben wird. Ne? Und man muss aufpassen, dass nicht eine kleine, aber sehr, sehr laute Minderheit einfach nur mal sagt, das dürft ihr denken, das dürft ihr nicht mehr sagen. Und wir einen immer größeren Spalt zwischen vorgelebter Realität und echter Realität haben.
Man muss darauf aufpassen, wie die Situation ist, dass die Meinung zustande kommt. Nicht, wenn so wie in Ungarn ist, dass die Presse mehr oder weniger von allen Orbán-Freunden eingekauft wird und es ein einziges Medium noch gibt, das ist RTL, ja, das dort einigermaßen unabhängig senden kann. Wenn man sieht, dass diese ungarischen Investoren in Slowenien jetzt investieren und auch dort die unabhängigen Sender einkaufen und so, da weiß man dann auch schon, wie solche Meinungen zustande kommen können. Und daher muss man ein bisschen früher aufpassen. Nicht, dass,
nochmal zurück.
Wobei natürlich das schöne Gegenargument, dann dürfte es in Österreich ja keine bürgerliche Mitte-Rechts-Mehrheit geben, wenn das nur ausführlich ist, weil so wie der ORF links berichtet und wie Journalisten groß
aber wir wollen jetzt nicht über die Medien sprechen, sondern...
Wenn man über Meinung geht und Meinungsbildung geht, muss man schon über Medien sprechen. Weil die Medien die sind ja daran beteiligt, dass es zu einer Meinungsbildung kommt. Und wenn ich die Medien sozusagen gleichschalte, dann bin ich noch kein Diktator, aber dann schaffe ich schon
ich
andere Verhältnisse, als wir in einer Demokratie haben.
Und so ist es Ungarn.
Wir reden vom Orbán.
So, ich möchte jetzt noch mal dahin kommen, wo diese Woche heftig diskutiert wurde, nämlich in Brüssel, Herr Schwenicke, beim EU-Gipfel. Da wurde sogar emotional, was man hört. Und zum ersten Mal wurde wirklich darüber nachgedacht, dass Ungarn die EU verlässt. Ist das wirklich womöglich das nächste Land nach Großbritannien, das rausgeht aus der Europäischen Union?
Also, wenn ich die Vertragsgrundlage richtig im Kopf habe, geht es nur aktiv. Also es kann nur ein Land sagen, ich möchte raus. Du kannst niemanden rausschmeißen. Das geht nicht. Also müsste es so sein, dass Ungarn dann sagt, wir haben hier irgendwie nichts mehr verloren. Die gemeinsame Basis ist
aber
nicht mehr groß.
Aber sind wir da nicht? Das ist nicht gefährlich in der Nähe?
Genau, das glaube ich nicht. Darauf wollte ich gerade sprechen. Dazu stimmt die Nettobilanz zu sehr wiederum. Wobei Ungarn nicht bei den allergrößten Nehmern ist. Aber sie haben viel davon. Also das erwarte ich, ehrlich gesagt, für keinen Augenblick, dass Herr Orbán sagt, es reicht, wir gehen da jetzt raus.
Aber wie machen wir aus Viktor Orbán wieder einen glühenden Europäer?
Gar nicht. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Ungarn ist eine Demokratie. Es wird in Ungarn wieder Wahlen geben. Es wird sich weisen, ob die Reihen sich tatsächlich hinter ihm geschlossen haben oder ob sich Risse auftun. Vielleicht kommt ein neuer Regierungschef und dann sieht die Sache auch wieder ganz anders aus.
In Österreich ist derzeit die Saison der Bundesparteitage. Gestern war die SPÖ an der Reihe und eigentlich wollte sich die Partei Mut machen. Aber dann hat die Vorsitzende der Partei, Pamela Rendi-Wagner, ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren, nämlich nur 75% Zustimmung. Herr Maas, Sie als SPÖ-Insider, ist das eine Demütigung für Rendi-Wagner?
Na schon. Man darf hier nicht vergessen, der ganze Parteitag stand sozusagen unter ihrer Schirmherrschaft. Es wurde keinerlei Kritik geäußert, nur so sporadisch ein bisschen aufgetaucht. Und dann plötzlich, so still und heimlich, ja, streichen sie alle. Das zeigt, sie hat nicht das Vertrauen der Partei. Und das ist schon also eine einschneidende Sache. Also 75%, also 71% nur zu haben, es ist wirklich nicht so viel. Oder 75%. Ja. Also das ist wirklich jeder Vierte dagegen. Das kann man auch nicht mit einer konzertierten Streichaktion des Burgenlandes also bemänteln. Da ist schon was im Gange. Und ich glaube, also das wird doch dazu führen, dass man ganz sicherlich nicht mit Pamela Rendi-Wagner, so sympathisch sie persönlich auch ist, in die nächste Wahl gehen wird als Spitzenkandidatin.
Seit Wochen wird ja schon spekuliert in Österreich, ob es eventuell vorgezogene Wahlen gibt. Die ÖVP ist in der Krise, die Grünen wirken nicht gerade glücklich mit ihrem Koalitionspartner. Also angesichts dieses schlechten Ergebnisses, welche Chance hätte die SPÖ bei einer vorgezogenen Wahl mit Pamela Rendi-Wagner?
Ja, nicht besonders groß, wie man ja auch bei den Umfragen sieht. Also wenn es ein solcher, Entschuldigung, Sauhaufen, ja, unter Anführungszeichen, den wir jetzt gesehen haben, ja, was so türkis-grün passiert ist. Und die SPÖ hat trotzdem nur 23% und kommt nicht näher. Also, sorry, da muss ja was anderes passieren. Das hängt natürlich immer mit dem Spitzenkandidaten zusammen. Und vergessen wir nicht, dass die SPÖ immer eine, ich sage es vorsichtig, Führungspartei war. Immer eine Partei, die Führung benötigt hat. Ja. Und wenn die Führung nicht kommt, ja, egal warum, man hat sie auch nicht lassen, ganz sicher, ja, dann muss sich etwas ändern. Mit ihr wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wahlen gewonnen werden für die SPÖ, denkbar gering.
Was die Opposition derzeit eint, ist der Schlachtruf, Kurz muss weg. Und dazu hat Pamela Rendi-Wagner gestern beim Parteitag was Bemerkenswertes gesagt.
Und ich sage es euch ganz deutlich, mit mir an der Spitze der Sozialdemokratie wird es keine Regierungskoalition mit dem System Kurz geben.
Also Pamela Rendi-Wagner schließt eine Koalition mit der ÖVP mit Kurz aus. Herr Leposchitz, Sie sind Strategieberater. Ist das strategisch klug?
Strategisch ist es wahrscheinlich nicht klug, aber menschlich ist es ja völlig verständlich. Ne? Wer soll denn Sebastian Kurz noch die Hand reichen, wenn er weiß, sie ist in kürzester Zeit verschiert oder weg? Ne? Zumindest die Ringe sind sie hinweg. Ne? Also man kann mit Sebastian Kurz nicht zusammenarbeiten, weil er alle seine Partner bis jetzt aufgefressen hat oder verraten hat oder im Stich gelassen in der ersten Krise. Es war mit der Lena ist nicht sehr, sehr nett abserviert worden. Die SPÖ ist aus der Regierung geschmissen worden, die Freiheitlichen aus der Regierung geschmissen worden, trotz Handschlag. Ich war daneben, wo das ausgemacht worden ist. Und jetzt werden die Grünen jeden Tag vorgeführt und massakriert. Wer soll denn mit Sebastian Kurz als Person denn noch so wahnsinnig sein und sich das antun? Mit der ÖVP ist sicherlich kein Problem, damit kann man regieren. Aber ich finde, das ist die große Leistung des Sebastian Kurz, die strategische Meisterleistung und Lebensleistung, dass das Sebastian Kurz das als möglich gemacht hat, dass sowohl Sozialdemokraten wie auch Freiheitliche mittlerweile überlegen, zusammenzuarbeiten, weil wollen sie A, Kurz oder B. Das ist mittlerweile die allgemeine Meinung
in Österreich. Und das ist bemerkenswert, ja, Herr Mahr. Könnten da parteipolitische Tabus fallen, eine SPÖ mit einer FPÖ in einer Regierung?
Kann ich mir also mit Kickl ganz sicherlich nicht vorstellen. Und wir haben ja eines, sozusagen müssen wir auch noch unterstreichen. Sie hat gesagt, für mich ist es unvorstellbar. Die Frage ist, ist sie dann überhaupt noch an erster Platz, an erster Stelle? Ist sie Spitzenkandidatin? Und ein anderer wird es dann vielleicht doch machen. Und es gibt noch immer die Möglichkeit einer bunteren Koalition, wie das in Deutschland vielleicht kommen wird. Wenn man sich zusammenrechnet, was SPÖ plus Grüne plus Neos haben, dann kommt man ungefähr auf dasselbe, was heute die türkis-grüne Koalition hat. Also dass auf der Seite, wenn man will, links, liberal, der Mitte, dass da eine Mehrheit zustande kommen kann, kann man heute nicht ausschließen.
Die Sozialdemokratie in der Krise, ähnliches Bild in Deutschland. An dieser Stelle eine kurze Quizfrage an Sie. Wissen Sie, was aktuell ein Liter Diesel kostet? Wer weiß das hier am Tisch?
1,30
in Österreich oder in Deutschland?
Da gehe ich hin.
In Österreich
1,69. 1,38 oder so um den Dreh.
Naja, also ich tanke für 1,40.
Gut, in Deutschland heute 1,30, in Österreich 1,20. Sie wissen ein wenig, worauf ich hinaus will.
Ja,
diese Frage wurde Olaf Scholz gestellt, Finanzminister, in einem Interview. Ja. Und er wusste es nicht. Seine Begründung war, naja, ich tanke ja nicht selbst.
Ah, das war
War nicht geschickt.
Die Berater hätten gesagt, das war jetzt nicht optimal geantwortet. Ja.
War nicht optimal, denn er ist nicht nur Finanzminister, er kommt auch von der SPD und ist Kanzlerkandidat. Jo. Wie soll Olaf Scholz so die Partei Ende September nach vorn bringen?
Das wird gar nicht funktionieren. Bei der SPD in Deutschland muss wahrscheinlich am 26. September die Bombe platzen und sie wird auch platzen. Olaf Scholz ist im Moment schon erkennbar raus. Ein Triell gibt es in Wahrheit nicht. Oder haben Sie schon mal welche in einer dunstigen Wiese im Morgengrauen stehen sehen, die sich zu dritt gegenseitig versuchen mit dem Pistole? Also es gibt es nicht und er ist erkennbar raus aus dem Duell zwischen Herrn Laschet und Frau Baerbock. Wobei Laschet im Moment stark zulegt und Frau Baerbock einige Federn gelassen hat. Das tut mir für Herrn Scholz ein Stück weit leid, weil das ist ein sehr patenter, kompetenter Politiker. Aber Sie haben hier dieses schöne Bild eingeblendet, wo Herr Walter Borjans, nicht Frau Esken, sondern Malu Dreyer, das ist die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Aber jetzt tun wir mal so, als würde da Frau Esken noch stehen. Dann haben Sie eine schizophrene Partei. Sie haben einen Kanzlerkandidaten, der klar dem Realo-Flügel, so nenne ich es jetzt mal in Anlehnung an die Grünen, angehört, also im Grunde Schröder-SPD ist. Und sie haben zwei wirklich sehr, sehr linke Parteivorsitzende gesteuert, noch von Kevin Kühnert, der sie im Grunde auch zu Parteivorsitzenden gemacht hat. Will sagen, es muss ein Riesenknall her und dann wird die SPD in die Opposition gehen, mit höchstwahrscheinlich, wird sich eine neue Führung suchen müssen und dann ist die Zukunft immer noch ungewiss. Mhm.
Also Sie sagen, da gibt es keine Chance mehr. Olaf Scholz ist raus aus dem Rennen. Herr Specht, erwarten Sie von einem Politiker, dass er weiß, was ein Liter Diesel kostet?
Ja, würde ich schon sagen. Wenn er es nämlich selber nicht weiß, dann braucht er dann doch Leute, die ihm das sagen. Das ist ja unser Problem. Auf der einen Seite brauchen wir Leute, die in der Politik Ahnung haben. Das ist gerade das Problem von Frau Baerbock, die jetzt zumindest im praktischen Betrieb über wenig Erfahrung berichten kann, was die anderen als Ministerpräsidenten zum Beispiel haben. Auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich, dass sie wissen, Sie haben das Beispiel genannt, was eben der Liter Diesel kostet. Nur, das hatten wir ja vorher auch schon diskutiert, dass die Diskussionsthemen unterschiedlich sind in der Politik. Da ist dann die Frage der angemalten Allianz-Arena. Und auf der anderen Seite ganz knallharte Probleme der Bürgerinnen und Bürger draußen, die jetzt auch noch eine Bestätigung dafür bekommen, dass die Politik, die über sie entscheidet, über diese Themen gar nicht Bescheid weiß. Also ja, ich erwarte das in der Tat. Das muss sein. Und wir brauchen eine bessere Mischung aus Profis, Politprofis, die es auch braucht, aber eben auch Leuten am liebsten aus auch der Wirtschaft, die unterbelichtet ist in der Politik, die aber auch wieder rausgeht. Also rein und rausgeht. Ich weiß, das ist schwierig, aber das wäre gut.
Das ist nicht nur ein deutsches, das ist ein europäisches Problem. Ja.
Eigentlich was weltweit.
In Amerika geht es ein bisschen anders.
Ne? Also es fehlen die Politprofis, es fehlt die Fachexpertise, es fehlt wohl auch die Bodenhaftung, der Kontakt zur Basis.
Ja, ich glaube, dass, weil wir jetzt von der Sozialdemokratie sprechen, der Niedergang der Sozialdemokratie ist direkt verbunden mit dem Aufstieg der Grünen. Nicht? Die Sozialdemokratie hat sozusagen ihre Aufgaben erledigt. Wohlstand, jeder hat ein bisschen ein Auto und ein bisschen eine Wohnung und so. Noch nicht ideal und so, da gibt es noch genug zu tun, um Gottes Willen. Aber die Grundbedürfnisse sind einmal da. Und für die Grundbedürfnisse war die Sozialdemokratie da. Und die neuen Grundbedürfnisse, zum Beispiel Klima, zum Beispiel alles, was mit der Digitalisierung verbunden ist, weil die Arbeitsplätze sind ja durch die Digitalisierung in einem gewaltigen Umbruch, hat man sich wenig gekümmert oder kaum gekümmert. Und die Grünen sind da aufgestiegen. Mhm. Und wenn man nicht eine wirkliche Neuorientierung der Sozialdemokratie hinbekommt, dann wird sie dort verharren, wo sie ist. Bei 15, 16, 17 in Österreich, dank der Gewerkschaften, bei über 20%. Ja. Aber das ist es dann auch. Also da muss ein wirklich grundlegender Wechsel her.
Aber das ist interessant, was Sie da sagen. Also die SPÖ hat ja wirklich lange für Wohlstand gekämpft, für gute Schulen, gute Wohnungen. Und die Kinder, die wählen jetzt Grün. Was wurde da verschlafen?
Das unterschreibe ich zu 100%, was der Hans Mader gesagt hat. Es fehlen nicht nur die richtigen Fragen, es fehlen auch die Antworten. Und der Kreisky war zum Beispiel, du kannst es schaffen, solidarische Leistungsgesellschaft, wir bieten dir die Chance, es zu schaffen. Das ist eine Erzählung, das ist eine Lebenserzählung. Das hat man ihnen abgenommen, hat die Sozialdemokratie daran gearbeitet, dann hat sie sich zu Tode gesehen. besiegt, ne? In vielen Dingen. Den Leuten geht es ja relativ gut. Und das Spannende ist, wir hätten ja jetzt eigentlich mit Corona, mit der Wirtschaftskrise, mit der Massenarbeitslosigkeit, dem Gesundheitsthema, hätten wir ja eigentlich sozialdemokratische Zeiten. Ne? Also wenn es den Leuten schlechter geht, wenn es schwieriger wird, dann wendet man sich eigentlich den Sozialdemokraten auch wieder zu. Und nicht mal jetzt schaffen sie den Aufstieg. Nicht mal jetzt sagen sie die Antworten. Was haben wir schon gehört, der Sozialdemokratie, die über bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert. Die Digitalisierung, was sind die Antworten für die Digitalisierung? Was machen wir mit den Drittel der Bevölkerung, das wir nicht digitalisieren können? Ne? Die Leute, also was machst du mit den LKW-Fahrern beim automatisierten Trakt? Was sind die Antworten? Wie lösen wir das, die Probleme in 20, 30 Jahren? Das haben die anderen Parteien auch nicht. Aber die Sozialdemokratie braucht eine neue Erzählung. Sie müssen wieder für etwas stehen, sie müssen für Zukunft stehen und eine Partei muss Hoffnung geben. Ne? Mhm. Die Menschen erwarten nicht von dir als Politik, dass du es löst. Ne? Das sind keine Wunder. Ne? Aber sie sagen, könnte das hinkriegen, der hat Ideen, auf den könnt ihr bauen, der ist verlässlich, die klingen ganz vernünftig und nicht in Dingen, die so irgendwelche Blasenthemen sind, die Leute interessiert, sind meine die Kinder, haben die Zukunft, funktioniert das Gesundheitssystem, kriege ich eine Pension, habe ich einen Job, das ist das, was die Leute interessiert.
Das Problem ist, dass die SPD oder das große Teile der SPD ein Missverständnis erliegen, nicht dieser Klientel, die es jetzt zu einem gewissen Wohlstand gebracht hat, weiter für die da zu sein und diese Fragen zu lösen, von denen Sie beide im Grunde übereinstimmend gesprochen haben, sondern sich ein neues Prekariat, neue Opfer zu suchen, die wiederum mit dieser Schicht, mit der eigentlichen sozialdemokratischen Schicht konkurriert sogar, ja, nicht sehr viel zu tun hat. Und dass es doch auch anders gehen kann, zeigen schon einzelne Länder, Dänemark beispielsweise, also Mette Frederiksen hat das sehr gut geschafft mit einer, sagen wir mal, ich würde es eine realistische sozialdemokratische Politik nennen, auch und nicht zuletzt in der Frage der Migration. Und dann hast du sofort wieder eine Klientel hinter dir, nur diese Klientel, die eigentlich der SPD oder SPÖ zuneigt, fühlt sich im Moment von dieser Sozialdemokratie nicht vertreten.
Mhm. Das ist die Wahrheit.
Verständlicherweise.
Ja. Ist die SPD, die Sozialdemokratie, ein Auslaufmodell? Ähnlich wie die Verbrennungsmotoren laufen noch, aber irgendwann ist dann...
Das strukturelle Problem hat Herr Maar beschrieben. Natürlich sind wir nicht mehr im 19. Jahrhundert und das ist kein Manchester-Kapitalismus mehr. Und das, so, und der Klimawandel oder die ökologische Fragen sind dominant. Und die Grünen haben den Nachweis geführt, dass sie sich darum seit 20 Jahren kümmern und andere davon überzeugt haben, dass man sich darum kümmern muss. Das werden sie nicht schaffen, da wieder aufzuholen. Aber für die eigene Klientel wieder mehr da zu sein, sich darüber im Klaren zu sein, wer ist eigentlich meine eigene Klientel? Damit fängt jede Strategie an. Wo ist eigentlich mein Zielpublikum? Damit müssten Sie anfangen. Und das wird aber in der Konstellation mit den drei Personen, die da sitzen, ganz sicher nicht funktionieren.
Sie haben jetzt aufmerksam zugehört, Herr Maar. Würden Sie das auch der SPÖ in Österreich so empfehlen?
Ja, Österreich ist es ein bisschen besser für die Sozialdemokratie, weil es hier zum Unterschied von Deutschland eine starke strategische Abstimmung immer mit der Gewerkschaft gegeben hat. Und weil sie in den Ländern deutlich stärker ist, Ländern und Kommunen deutlich stärker ist als die deutsche Sozialdemokratie. Ja, dadurch gibt es noch eine gewisse Power. Aber das umzusetzen im Bundesbereich, ja, das wird eine wahnsinnige Aufgabe. Und da sehe ich, wie gesagt, im Moment nichts, was so da in die Richtung geht.
Man muss ja sagen, es hat ja die Sozialdemokratie in Wien gezeigt, dass sie auch Wahlen noch deutlich gewinnen
kann. Eingeblendet.
Und zwar mit einer klassischen, ohne sich irgendwo anzubiedern. Michael Ludwig kann man viel vorwerfen, aber dass er eine Migrationspolitik wie die Dänen gemacht hat, sicherlich nicht. Der sich klar auch pro Zuwanderung positioniert, was ja als Sozialdemokratie in Wien sehr klug ist, bei über 90% nicht deutscher Muttersprache in den Schulen, im Pflichtschulbereich. Das ist natürlich der Wählermarkt auch der Zukunft. Also man hat ja in den 90er Jahren gedacht, die Rechtspopulisten werden die Sozialdemokratie ablösen. Da hat man aber nicht mitbedacht, den demografischen, gesellschaftlichen Wandel in der Gesellschaft. Weil ich sage einmal, die eine Million, man kann davon halten, was man will, die eine Million Moslems werden kaum freiheitlich wählen oder zu geringen Teilen. Also das ist natürlich ein Wählerklientel, die der Sozialdemokratie
im serbischen Bereich
Ja, aber die gibt wenig serbische Moslems, also das sind dann Albaner.
Ja, aber die leben auch in Serbien.
Ja, ich weiß, aber grundsätzlich, du weißt, was ich meine. Also das ist einfach dieser Wählerklientel, die für die Rechtspopulisten einfach nicht erreichbar ist und die sie auch nicht
haben. Aber das, was wir vorher besprochen haben, was Sie gesagt haben, vor allem, da ist der Ludwig ein Beispiel dafür. Das Gefühl zu geben, ich höre auf die Menschen, ich versuche sie zu verstehen, ich versuche das umzusetzen.
Ist er einer, der Pamela Rendi-Wagen ablösen könnte?
Er könnte sie ablösen, aber er wird es nicht tun.
Weil es nicht will.
Wien abzugeben und sich in das Abenteuer Bund zu stürzen, ohne damit die Gewissheit zu haben, Bundeskanzler zu werden, würde ich ihm nicht raten, würde ihm der Leposchitz auch nicht raten.
Doch. Da? Ich würde ihm aber raten als Kanzlerkandidat.
Ich glaube,
als Landeshauptmann, als Kanzlerkandidat, weil dann meiner Meinung nach die Sozialdemokratie einen Push hat von 5-6%. Das könnte entweder die linke Mehrheit sogar erzeugen oder eine Koalition mit den Freiheitlichen ausgehen. Also dann hätte man die Möglichkeit, wieder zu regieren. Und wenn die Sozialdemokratie die Möglichkeit hat, der ÖVP den Kanzler wieder wegzunehmen, wird sie das tun.
Ich glaube nur, dass sie jemand anderen im Sinn hat, durchaus aus seinem Umfeld, aber nicht sich selbst.
Wir wollen den Herrn Hacker nicht
Wen hat die SPÖ im Sinn?
Hanke.
Hanke.
Wir wollen den Herrn Hanke nicht beim Namen nennen.
Gut, Sie schweigen. Also ich warte das als Zustimmung.
Ich möchte das nicht relevieren.
In Deutschland wird in 3 Monaten gewählt, Herr Schwenicke. Dann ist die Ära Angela Merkel vorüber nach 16 langen Jahren. Was bleibt denn von ihr? Was ist ihr Erbe?
Ja, das ist eine gute Frage. Vor einigen Jahren hat ein Karikaturist 3 Kanzler und ihr Vermächtnis gezeichnet. Helmut Kohl, diese selbstselige Pose, die er unnachahmlich konnte. Hinter ihm das vernähte Deutschland, wiedervereinigte Deutschland. Gerhard Schröder, das Kinn schröderhaft gereckt. Agenda 2010 hinter ihm stehend. Und bei Frau Merkel war es so, dass hinter ihr ein zerdetschtes Auto stand und sie davor mit betröppeltem Blick zu sehen war. Das war die Zeit der Abwrackprämie. Es ist im Moment so, vielleicht ist das eben auch, es wird viel Weihrauch geschwenkt bei so einem Abschied. Sehr milde Abgesänge eigentlich oder Abschiede von ihr. Ich persönlich wäre etwas kritischer. Sie hat natürlich die Krisen bewältigt, muss übrigens jeder Kanzler und jede Kanzlerin, also weil immer so getan wird, sie ist die Krisenkanzlerin. Krise ist immer und die Frage ist, was gibt's on top? Und on top ist leider in Deutschland nicht sehr viel passiert. Die Reformen, ich wüsste keine einzige große Reform, die notwendigerweise angepackt hätte werden müssen und aber nicht angepackt wurde. Das heißt, sie hat verwaltet, aber sie hat nicht regiert. Und die Frage, inwieweit 2015 nun eine glorreiche Entscheidung war oder eher von Nachteil, die wird sich in den nächsten Jahren, glaube ich, weiter beantworten. Also mein Resümee wäre sehr stark in Fragen der Macht und ihrem Erhalt, aber schwach in der Bilanz, wirklich etwas fürs Land geleistet zu haben. Das unterscheidet sie gravierend von beiden Vorgängern, die sie hat.
Eine ernüchternde Bilanz, die Sie da ziehen, Herr Leposchitz.
Ich bin bei Frau Merkel sehr, sehr kritisch, weil sie hat die CDU sozialdemokratisiert. Also die CDU hat die AfD erst wirklich ermöglicht. Die Euro-Krise hat geendet in einer Schuldenunion. Deutschland ist jetzt Mitglied wie Österreich in einer Schuldenunion, wo wir für Schulden haften. Das war vorher völlig unvorstellbar. Und natürlich die Aufhebung jeden Rechtsstaates 2015 bei der Invasion, der Flüchtlingsinvasion, das wird man ihr nicht verzeihen und daran wird Deutschland noch lange leiden.
Also Invasion müssen wir nicht unterschreiben, alle hoffe ich, aber...
Ich bin da offensichtlich der Mildtätige in der Runde. Also ich halte die Ära Merkel für eine grandiose Ära mit gewissen Fehlern, wie 2015 sicherlich auch. Aber dass Deutschland heute so dasteht, so gewaltig positiv dasteht in der gesamten Welt, ist ihr Verdienst. Und sie hat das alles so geprägt, dass heute noch immer 60% der Deutschen sagen, sie ist die Politikerin.
Sie hat geerntet, was Gerhard Schröder gesät hat. Deswegen steht Deutschland also, so da, wie
es aber dasteht. 16 Jahre ist eine lange Zeit.
Ja, deswegen also, schaut es jetzt auch nicht mehr so gut aus mit der Ernte.
Ja, und ich muss nur eines sagen, ganz zum Schluss. Meine 14-jährige Tochter hat neulich gesagt, dafür gibt es jetzt jemand anderen als die Frau Merkel? Sag ich, ja, das wird neu gewählt. Ja, und warum bleibt die nicht? Habe ich gesagt, weil sie auch schon älter ist und jetzt eine Ablöse kommt. Aber sie kann das nicht verstehen. Für sie ist Merkel Deutschland und die deutsche Politik. Und ich finde das ganz gut.
Herr Maas, Sie kennen ja die SPÖ sehr gut. Schlussfrage jetzt an Sie. Sie haben für die Partei gearbeitet. Dann waren Sie viele lange Jahre Chef.
Viele, viele Jahre her. Das war noch unter Kreisky.
Sie waren dann Chefredakteur bei RTL. Vom Spaßfaktor her betrachtet, wo war es schöner?
Gelernt habe ich beim Kreisky und umgesetzt habe ich also das, was ich gelernt habe, nicht ideologisch, sondern einfach von dem, was Politik ausmacht, nämlich die Konzentration aufs Wesentliche und das dynamische Wirken, das habe ich dann bei RTL umgesetzt.
Und wo hat es mehr Spaß gemacht?
Überall.
Sie lassen sich nicht festlegen.
Nein, da kann ich mich nicht festlegen. Mit Kreisky war es lustig. Der letzte Verlust der Wahl war nicht so lustig, klar. Aber ein Mensch, journalistisch tätig zu sein,
ist auch
mein Beruf. Das ist natürlich schon, wenn man so will, wenn Sie sich wirklich reindringen, das Schönere.
Vielen Dank Ihnen für die Diskussion. Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn Sie mögen, bei Links, Rechts, Mitte. Gute Nacht.